Deutschlandfunk Kultur heute.
Für die Kinos, die Bühnensparten und für die Orchester sieht es nach den Corona-Beschlüssen von Mittwoch nach wie vor düster aus. Der Geschäftsführer des Deutschen Orchestervereins, Gerald Mertens, beklagte, dass Orchester und Theater bei den neuesten Vereinbarungen abermals Schlusslicht seien. Darüber habe ich heute Nachmittag mit Andreas Bräunig gesprochen, Vorstandsmitglied bei FREO, Freie Ensembles und Orchester in Deutschland e.V. und stellvertretender Geschäftsführer des Freiburger Barockorchesters, das zu den renommiertesten Ensembles für alte Musik gehört, auf der ganzen Welt Konzerte spielt und auf internationale Zusammenarbeit setzt, zum Beispiel mit dem Pianisten Christian Beseudenhaut. Ich habe ihn gefragt, was die Beschlüsse von Mittwoch für sein Orchester bedeuten.
Sie bedeuten in der Tat ein Stück weit mehr Perspektive, aber noch weniger Planbarkeit. Es sind zurzeit natürlich noch sehr, sehr viele Fragen offen. Wir müssen auch noch warten, wie die einzelnen Länder das jetzt umsetzen. Aber wir hören auch aus den verschiedenen Ländern, dass die Kultur da konkret wirklich als letztes geplant wird. Da sind viele Fragen wie, was heißt denn das mit der Inzidenz, auf welche Region bezieht sich das? Auf das Bundesland oder den Landkreis? Wenn der Landkreis, was ist mit Zuschauern, die aus Landkreisen dann kommen, wo die Inzidenzen höher sind? Was passiert, wenn die Inzidenz die ganze Zeit, so wie zum Beispiel in Freiburg gerade, unter 50 ist und dann zwei Tage vor dem Konzert, das man jetzt ohne Test geplant hat, plötzlich auf über 50 steigt. Dann müssen wir uns letztendlich schon von Anfang an darauf vorbereiten, Teststrategien selber da zu entwickeln. Aber das sind so viele Unsicherheiten, mit denen man eigentlich nicht vernünftig planen kann.
Mehrere Studien kommen ja eigentlich zu dem Ergebnis, dass bei ausreichendem Hygieneschutz, also Lüftung, medizinischem Mund-Nasen-Schutz und guter Publikumsverteilung, das Infektionsrisiko sehr, sehr gering ist. Können Sie nachvollziehen, dass es gerade für den Musikbereich so gut wie keine Spielräume gibt?
Nee, das können wir mittlerweile nicht mehr nachvollziehen. Auf jeden Fall nicht, wenn man sich die Reihenfolge anguckt, wie geöffnet wird. Ich glaube schon, dass alle wissenschaftlichen Studien sagen, dass die Ansteckungsrate, die Ansteckungsgefahr nicht höher ist oder schwieriger als zum Beispiel im Einzelhandel. Und trotzdem wird darüber sehr viel mehr gesprochen als über die Kultur und die Musik. Und ich glaube, gerade die Kultur hat sich im letzten Jahr sehr hervorgetan, gute Hygienekonzepte zu entwickeln, die auch funktionieren. Alle Studien haben das bestätigt und deswegen wäre uns schon sehr geholfen, wenn man auch hier der Wissenschaft Gehör schenken würde.
Jetzt sind Sie aber ja ein Orchester, das auch international sehr gefragt ist. Sie arbeiten auch mit internationalen Musikern zusammen, also unter anderem zum Beispiel mit René Jacobs, mit Philipp Herrewelche, mit Christian Beseudenhaut. Das muss ja irgendwie organisiert werden, was natürlich auf der internationalen Ebene wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger ist. Was bedeutet das für die Planung von Konzerten und von Projekten in der Zukunft?
Das bedeutet im Moment, dass diese Planung dreifach bis fünffach mehr Arbeit ist und doppelt bis dreifach kompliziert. Denn erstens werden bei allen freien Ensembles und Orchestern die Musiker, das sind ja alles freie Musiker, die berühmten Solo-Selbstständigen, die werden für diese Projekte explizit angefragt. Das heißt, die sind nicht wie in einem Tariforchester sowieso angestellt und sind da und man kann sie praktisch einsetzen oder nicht, sondern die nehmen sich das auch in ihren Kalender. Und wenn dann ganz kurzfristig was abgesagt wird oder nicht, ist es für die natürlich auch besonders schwer planbar. Wir und auch viele andere freie Ensembles und Orchester haben mit der Internationalität besonders große Schwierigkeiten, weil wir dann auch noch angewiesen sind darauf, können die einreisen, müssen die in Quarantäne, was brauchen wir für Ausnahmen, was brauchen wir für Tests. Also ich glaube, wir sind mit der Teststrategie schon wesentlich weiter als die öffentlichen Stellen. Wir haben das schon seit dem letzten Sommer, machen wir das immer wieder, auch mit Schnelltests, die wir uns besorgen. Da sind wir, glaube ich, sehr kreativ und sind da auch im Austausch mit dem Gesundheitsamt. Aber es ist ein unheimlich großer Aufwand.
Am Mittwoch wurde auch beschlossen, dass es noch eine zusätzliche Milliarde für die Kultur geben soll. Wie schätzen Sie das ein? Kommen die Hilfen bei den Musikerinnen und Musikern, bei den Solo-Selbstständigen, die Sie auch gerade angesprochen haben, an? Können Sie das einschätzen?
Bisher sind sie nicht so angekommen, wie es angedacht war. Ich hoffe, dass das jetzt zum Beispiel mit der Neustarthilfe wesentlich besser wird. Im letzten Jahr hat es sehr davon abgehangen, auch wo die Musiker wohnen. Das Land Baden-Württemberg hat sich ja sehr früh damit hervorgetan, einen fiktiven Unternehmerlohn einzuführen, sodass auch die Solo-Selbstständigen, die keine Betriebskosten haben, weil sie keine Probenräume angemietet haben oder so, aber mit diesen Hilfen ihren Lebensunterhalt decken. Und das hoffe ich sehr, dass das jetzt mit den neuen Hilfen gelingt. Ich sage aber auch ehrlich, dass ich da auch noch ein bisschen skeptisch bin.
Ein eher pessimistischer Blick von Andreas Bräunig, stellvertretender Geschäftsführer des Freiburger Barockorchesters und Vorstandsmitglied bei FRIO, Freie Ensembles und Orchester in Deutschland e.V.